beim Schutz des Grundwassers, bei der Rolle der von Böden, Mooren und Flüssen für den Wasserhaushalt und bei der Frage, wie verlässlich staatliche Regeln wirken müssen, damit Vorsorge gelingt. Wir wissen heute deutlich besser als noch vor einigen Jahren, wo unsere Hebel liegen. Und für all das gibt es Ziele, Grenzwerte und gesetzliche Vorgaben. Die spannende Frage ist weniger, ob sie richtig gesetzt sind, sondern wie daraus tatsächlich Wirkung entsteht. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren genau mit dieser Schnittstelle. Er ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und arbeitet daran, dass Umwelt- und Klimaziele nicht abstrakt bleiben, sondern konkret greifen. Beim Wasser, auf der Fläche und im Alltag von Kommunen und Infrastruktur. Er sagt, Klimaschutz ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, der globalen Gerechtigkeit. Denn ohne eine gesunde Umwelt gibt es auch kein nachhaltiges Wirtschaften. Auf einem toten Planeten gibt es keine Jobs. Er gehört zu den profiliertesten Stimmen, wenn es darum geht, Verantwortung einzufordern, Umsetzung zu klären und Wirkung überprüfbar zu machen. Herzlich willkommen bei Kanal Royal, dem Podcast der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Mein Name ist Lisa Irwin-Bross, ich bin Vorständin der DWA und ich freue mich heute auf den allerersten Live-Podcast von Kanal Royal. Und es freut mich umso mehr, dass Sie diesen Podcast mit mir heute aufnehmen. Schön, dass Sie da sind, Herr Sascha Müller-Krenner.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein auf der IFAD und hier diesen Premieren-Podcast mit Ihnen gestalten zu dürfen.
Und wir haben so viele spannende Themen, über die wir heute sprechen wollen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit einer Kurzfragerunde. Herr Müller-Krenner, Schutz unserer Gewässer in drei Worten, was wären diese?
Sauberes Wasser, Lebensraum für Tiere und Pflanzen und eine lebenswerte Umwelt für uns alle.
Bin ich einverstanden. Ein Missverständnis über Umwelt und Klimapolitik, das Ihnen häufig begegnet?
Dass Umwelt und Naturschutz gegen die Wirtschaft gerichtet sind, weil sie sind die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften in unserem Land.
Okay, wir gehen da gleich noch tiefer rein. Ein Moment, in dem Sie zuletzt dachten, hier wird Umsetzung wirklich spürbar.
Als ich das letzte Mal eines unserer Renaturierungsprojekte gesehen habe, das habe ich dann auch ein paar Wasserbüffel mit freigelassen und ich mir gedacht habe, ja, so eine Flusslandschaft kann man doch auch wieder zurückgewinnen für die Natur.
Stimme ich hinzu. Und ganz praktisch, woran merken Sie, ob Umweltpolitik ernst gemeint ist oder eher verwaltet wird?
Bei Unternehmen merke ich es zum Beispiel dann, wenn es jetzt nicht in die Marketingabteilung ausgelagert wird, sondern Kern des Geschäfts ist. Und in der Politik merke ich es daran, wenn nicht nur der Umweltminister drüber spricht, sondern alle im Kabinett.
Okay. Und dann hätte ich noch eine Kurzfrage, da dürfen Sie sich gerne mehr Zeit nehmen. Was macht die Deutsche Umwelthilfe?
Die Deutsche Umwelthilfe gibt es jetzt schon seit 40 Jahren. Wir setzen uns seit 40 Jahren ein für Naturschutz, für Umweltschutz, Klimaschutz, Verbraucherschutz. Und wir setzen uns vor allem dafür ein, dass geltende Gesetze, geltendes Recht auch eingehalten wird, nicht nur auf dem Papier steht. Und deswegen, das wissen sicher auch einige, die hier zuhören, treffen wir uns dann ab und zu mal vor Gericht.
Und Ihre große Präsenz und Ihre Macht, die kriegen wir durchaus zu spüren, da sprechen wir auch gleich noch vertiefend drüber. Wie groß ist denn eigentlich die DOH und wie viele Menschen kümmern sich um diese vielfältigen Themen?
Wer uns trägt, sind die 25.000 Fördermitglieder, die uns unterstützen. Wer uns auch trägt, ist die 500.000 Menschen, die regelmäßig unseren Newsletter lesen, die uns anschreiben. Also es gibt wirklich, der Naturschutz ist eine Massenbewegung in Deutschland. Insgesamt 12 Millionen Menschen sind in Naturschutzverbänden aktiv, davon natürlich nicht alle bei uns, aber viele. Und unser Team sind 250 Kolleginnen und Kollegen, die eben das ganze Jahr daran arbeiten, dass hier Natur- und Umweltschutz professionell gemanagt wird.
Und von den Personen, die ich schon treffen konnte, auch mit einer wirklich großen Leidenschaft, sich für die Umwelt und die Natur einsetzen, also wirklich beeindruckend.
Wissen Sie, wer bei uns arbeitet, macht es jetzt nicht in erster Linie, weil er besonders reich werden möchte. Wir zahlen schon auch ordentlich, aber die Menschen, die bei uns arbeiten, die sind alle intrinsisch motiviert. Das merke ich auch jeden Tag, das macht auch große Freude.
Ja. Und Herr Müller-Grinner, wir sind ja heute auf der IFAD, auf einer Messe, in der die Wasserwirtschaft wirklich ihre Stärke zeigt. Und deswegen würde ich auch sagen, lassen Sie uns mal dort einsteigen, wo die Wasserbetriebe, die Kommunen, die Bürgerinnen und Bürger täglich zu spüren bekommen, wo möglicherweise Dinge haken, und zwar beim Thema Trinkwasser. Unsere Erwartung ist klar, wir wollen jeden Tag sauberes Wasser aus dem Hahn, wir wollen jederzeit verfügbar, wir wollen Abwasser ableiten können. Aber wenn man mal tiefer einsteigt, sieht man doch, wie komplex die Situation ist. Und in Deutschland haben wir diese schöne Situation, dass wir unsere Trinkwasserversorgung viel aus dem Grundwasser ziehen. Jetzt wissen wir aber beide genau, dass der Zustand unseres Grundwassers in Deutschland nicht an allen Stellen ideal ist. Können Sie uns ein bisschen oder unsere Hörer, Zuhörenden ein bisschen mitnehmen? Was sagt denn eigentlich so der Zustand unseres Grundwassers darüber aus? Wie gut funktioniert Grundwasservorsorge in Deutschland? Was funktioniert vielleicht nicht ganz so ideal?
Wir haben im Grundwasser leider sowohl ein quantitatives Problem als auch ein qualitatives Problem. Und Deutschland, die meisten Menschen in unserem Land glauben ja, Deutschland ist von Wasser gesegnet, es regnet viel, wir haben Flüsse, wir haben Seen. Es ist aber tatsächlich so, die Niederschläge gehen zurück, die Grundwasserpegel sinken in ganz vielen Regionen Deutschlands. Natürlich sind wir noch in einer besseren Situation als viele Länder in Südeuropa, aber diese Probleme mit Trockenheit, mit auch Wassermangel kommen auch auf uns zu. Dagegen müssen wir was tun, indem man mit Wasser sorgsam umgeht, sparsam umgeht, Wasser wiederverwendet, natürlich gegen den Klimawandel kämpft. Aber wir müssen vor allem dafür sorgen, dass diese knapper werdenden Vorräte in einer guten Qualität sind. Und da gibt es eben zahlreiche Belastungen unseres Grundwassers, aus dem ja eben auch unser Trinkwasser zu einem ganz erheblichen Teil gewonnen wird. Die kommen zu einem ganz erheblichen Teil aus der Landwirtschaft. Nitrat zum Beispiel, aber auch Phosphat, aber eben auch aus bestimmten industriellen Prozessen. Zum Beispiel Ewigkeitschemikalien, die berühmten PFAS, die immer mehr im Wasser landen und es gibt immer weniger Grundwasser, auch weniger Oberflächenwässer, die völlig unbelastet sind. Und wir setzen uns dafür ein, dass die gesetzlichen Grenzwerte, die es gibt, die man ja nicht erfunden hat aus Jux und Dollerei, sondern die in der Regel gesundheitlich begründet sind, dass diese Grenzwerte auch eingehalten werden.
Und wenn wir mal beim Thema Grundwasser, und Sie hatten auch gerade das Thema Nitrat angesprochen, bleiben, ist ja kein neues Thema. Wir hatten uns im Vorgang zu dieser Aufnahme auch schon drüber unterhalten, wie lange Sie sich schon damit beschäftigen. Es ist aber ein Thema, das nicht nur Sie schon eine ganze Weile beschäftigt, sondern auch die Wasserwirtschaft. Und bevor wir jetzt erstmal über rechtliche Schritte sprechen, damit kennen Sie sich ja bei der DOH und auch persönlich sehr gut aus. Was war denn aus Ihrer Sicht so die Ausgangslage, damit wir überhaupt heute über Nitrat sprechen müssen? Und warum ist dieses Problem immer noch ungelöst?
Vielleicht, um sich das nochmal vor Augen zu führen, die Weltgesundheitsorganisation hat irgendwann mal empfohlen, dass man hier Grenzwerte braucht. Wir haben seit dem Jahr 1980 unseren Nitratgrenzwert in der sogenannten Europäischen Trinkwasserrichtlinie. Es gibt eine Nitratrichtlinie aus dem Jahr 1991. Es gibt andere Gesetze seitdem, aber diesen Grenzwert gibt es schon sehr lange und seitdem haben sich die Dinge nur sehr geringfügig verbessert. Und natürlich ein Hauptfaktor ist die Düngung aus der Landwirtschaft, überflüssiges Nitrat, was dann im Wasser landet, dann irgendwann im Grundwasser landet. Und sehr lange hat man einfach gesagt, lass es uns probieren im Dialog auch mit den Landwirten, lass uns mal Pilotprojekte machen, lass uns Landwirte dafür entschädigen, dass sie anders wirtschaften. Und ganz viele Landwirte haben mitgemacht, dann hat man auch Fortschritte erzielt. Es hat nur leider auch gegenläufige Entwicklungen gegeben. Es hat einen ungeheuren Aufwuchs gegeben bei der Tierhaltung in Deutschland. Man hat sehr lange auch gesagt, wir müssen hier wettbewerbsfähig sein für den Weltmarkt. Wir müssen Schweinehälften exportieren nach China. Ja, das hat dazu geführt, dass die Gülle aus diesen Stallungen dann eben irgendwo landet auf landwirtschaftlichen Flächen, viel zu viel dann im Grundwasser. Wir haben den Anbau von Energiepflanzen für die Biogasproduktion, also diese immer weiter zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft und vor allem der Tierhaltung hat dazu geführt, dass die Fortschritte, die wir gemacht haben, aufgefressen wurden. Und deswegen ist der Zustand unseres Grundwassers leider nicht besser geworden und wir sind immer noch da, wo wir vor Jahrzehnten waren.
Und aus meiner Sicht ist es auch eine Thematik, dass Grundwasser häufig unsichtbar ist. Das ist auch selbst für Menschen in der Wasserwirtschaft schwer vorstellbar, wenn wir an Flüsse, Seen, wenn man davon spricht, hat man direkt immer ein Bild vor Augen. Aber Grundwasser, was ist das eigentlich? Und wenn man sich jetzt eben damit in Zusammenhang bringend die Situation vorstellt, ich bringe da einen Stoff auf, der an der Stelle, an der er aufgebracht wird, auch nicht direkt im Grundwasser landet, beziehungsweise die Folgen nicht direkt vor Ort zu spüren sind, dann ist diese Thematik auch äußerst komplex und macht sicherlich das Einwirken noch deutlich herausfordernder. Und jetzt nehmen wir Anfang Mai auf und hatten in den vergangenen Monaten uns dafür eingesetzt, dass bei der Änderung der Düngegesetzgebung die Stoffstrombilanzierung erhalten bleibt. Eine Bilanzierung, wo man ermittelt, wie viel Dünger wird überhaupt aufgebracht, damit man mit vorhandenen Daten zur Wassermenge dann auch bilanzieren kann, wie viel landet wirklich im Wasser, wie viel braucht es, je nach Boden- und Wetterverhältnisse. Aber damit waren wir nicht ganz so erfolgreich. Wie ordnen Sie denn ja, die aktuelle Düngegesetzgebung ein?
Wissen Sie, diese Abschaffung der Stoffstrombilanzverordnung, das ist ja ein gruseliges Wort, solche Worte, Monster gibt es ja nur im Deutschen, also für Scrabble-Spielen wäre das zum Beispiel gut geeignet. Die ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür, wie es nicht laufen sollte, weil im Grunde hatte man hier ein wirklich ganz marktwirtschaftliches Instrument. Das heißt nämlich vereinfacht gesagt, man dokumentiert, wie viel Stickstoff zum Beispiel in Form von Düngemitteln geht in einen landwirtschaftlichen Betrieb rein und wie viel geht dann raus und wird ausgebracht. Und das Problem ist dann ja, wenn dann irgendwo was übrig bleibt, wo bleibt denn dann dieser Stickstoff, wo bleibt denn dann dieses Nitrat? Und das landet dann in der Regel in der Umwelt, also im Grundwasser oder in Bächen, wo es zu Algenblüten führt und zu allen diesen Dingen. Und jetzt hat man dieses Dokument abgeschafft und damit ja im Grunde auch die Datengrundlage, um überhaupt zu wissen, was passiert denn da. Und Sie haben es vorhin ja beschrieben, beim Grundwasser, das dauert ja immer ein paar Jahre, bis das Wasser durchsickert und dann Grundwasser bildet. Und das geht auch manchmal nicht von oben nach unten, sag mal wie so ein Senklot, sondern das Wasser wandert dann im Boden. Das heißt, man kann nicht so richtig zuordnen, wo kommt dann dieses Nitrat dann her. Und umso wichtiger wäre es eben, dass die Betriebe da Bilanz führen. Und es ist ja auch so, dass ganz, ganz viele Betriebe wirtschaften ja verantwortungsbewusst, aber eben nicht alle. Und diese schwarzen Schafe könnte man dann eben sozusagen identifizieren, indem man ordentlich bilanziert. Und warum der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer gerade dieses Instrument abschafft, was die ordentlich wirtschaftenden Landwirte schützt und dann eben die identifiziert, die kleinen Dreckspatzen sozusagen, bleibt ein Mysterium oder wahrscheinlich ist es kein Mysterium, wahrscheinlich war es einfach erfolgreiche Lobbyarbeit einer Agrarlobby, die sich doch eher um kurzfristige wirtschaftliche Interessen kümmert und nicht um den langfristigen Erhalt der Grundlagen. Und sauberes Wasser ist auch für die Landwirtschaft natürlich eine Grundlage.
Ich glaube, es wurde auch häufig als Entbürokratisierungsmaßnahme beschrieben, aber mit den Auswirkungen müssen wir dann insbesondere in der Wasserwirtschaft kämpfen. Jetzt haben Sie ja vorhin auch die Nitratrichtlinie angesprochen. Wie wirkt es sich denn eigentlich aus, dass die EU-Kommission als eigentlicher Treiber bei solchen Richtlinien letztendlich die Klage gegen Deutschland erstmal eingestellt hat?
Ich glaube, das war etwas voreilig von der EU-Kommission, die Klage gegen Deutschland einzustellen. Es ist ja, ich hatte ja vorhin beschrieben, dass es diese europäischen Richtlinien und Grenzwerte schon viele Jahrzehnte gibt. Und irgendwann hat die EU-Kommission die Geduld verloren. Also nicht nur gegenüber Deutschland, es gibt auch in anderen Mitgliedstaaten Missstände. Und hat ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Und das heißt, man schreibt erstmal einen bösen Brief, kriegt eine Antwort und wenn da nichts passiert, gibt es irgendwann mal Strafzahlungen. Und da ist die Bundesregierung damals noch unter dem letzten Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat die Notbremse gezogen und gesagt, okay, bevor wir Strafzahlungen in erheblichem Maße leisten müssen, also bis zu 900.000 Euro pro Tag, kann man sich dann ausrechnen, wie viel das sowas dann wird, wenn man ein Jahr lang Strafzahlungen zahlen muss, ändern wir lieber die Gesetze und halten die Regeln ein. Und das hat man jetzt, dann hat man damit angefangen. Das ist dann leider stecken geblieben unter der letzten Regierung. Und jetzt wird sehr viel davon wieder rückgängig gemacht. Und das ist das eigentliche Drama. Die EU-Kommission hat damals gesagt, ihr habt uns das versprochen, wir glauben euch das, wir nehmen euch das ab, wir stellen das Verfahren ein. Und jetzt gibt es in Brüssel da große Verärgerung. Also wir sind ja auch ab und zu mal in Austausch mit der Europäischen Kommission und die schütteln schon den Kopf und fragen sich, war das so eine kluge Idee, den Deutschen dazu glauben, dass sie das, was sie versprochen haben, übrigens schriftlich, dass sie das auch umsetzen werden, weil offensichtlich ist es nicht passiert.
Also Ihre Erfahrungen zu den Klageverfahren würde mich gleich auch noch tiefer interessieren. Vorab wird aber auch noch eine Frage, Sie hatten es angesprochen. Letztendlich geht es ja bei Aspekten wie beispielsweise das Einhalten von Nitratgrenzwerten, aber auch von sonstigen Themen, um im Kern um eine langfristige Vorsorge, um eine Kostenverteilung, um Fairness und am Ende auch eine faire Verteilung zwischen Verursachung und Verantwortung. Jetzt ist aber in so einem Thema ja dann auch irgendwann die Frage, wann kippt so ein Thema aus Ihrer Sicht zwischen Sie als deutsche Umwelthilfe beobachten noch, Sie führen noch Gespräche zu, jetzt müssen Regeln greifen, jetzt ziehen wir vor Gericht, jetzt klagen wir. Woran erkennen Sie den Punkt oder was bewegt Sie in so einem Moment, wenn Sie sagen, jetzt reicht's uns, wir haben genügend Gespräche geführt?
Wissen Sie, wir wollen ja nicht einfach jemanden verklagen und wir können auch nicht einfach jemanden verklagen, bevor man im Umweltrecht auch rechtlich vorgehen kann, muss man natürlich als allererstes mal wirklich den Gesetzesbruch oder die Zielverfehlung ordentlich dokumentieren. Und das reicht auch nicht zu sagen, da ist mal punktuell was schiefgegangen, sondern es gibt ja gerade im Bereich sauberes Wasser eben zum Beispiel die Nitratbelastung. Da gibt es seit Jahrzehnten Messreihen, die zeigen, dass konsistent an über 20% der Messstellen die Grenzwerte gerissen werden, ohne dass was passiert. Also das passiert über viele, viele Jahre. Das heißt, da ist auch sehr viel wissenschaftliche Fleißarbeit gefragt, dass man die Daten zusammenstellt. Und dann versuchen wir natürlich, das Gespräch zu führen. Man versucht erstmal zu verstehen, wo kommt es denn her? Und meine Erfahrung ist, wenn man da jetzt mit entweder dem Ministerium spricht oder auch mit den einzelnen Interessengruppen, dass immer die einen auf die anderen zeigen. Es hat zum Beispiel ganz lange geheißen, bei der Nitratbelastung des Grundwassers, das ist ja dann vielleicht nicht die Landwirtschaft, das kann ja zum Beispiel aus den Stickoxiden, aus den Autoabgasen kommen. Oder das kann, hat man dort, wo ich jetzt lebe, in Berlin, hat es dann immer geheißen, das sind die Braunkohlekraftwerke in Polen. Und da kommt es dann alles her, das kommt aus der Braunkohle. Kann alles sein. Und wenn man dabei aber genauer guckt und dann mal diese Faktoren auseinanderdividiert, dann stellt man schon fest, wo die Verantwortung liegt. Und wir haben uns da an vielen auch Dialogverfahren beteiligt. Und ich weiß, dass zum Beispiel auch die Wasserwirtschaft versucht hat, in ganz, ganz vielen freiwilligen Verfahren eben mit der Landwirtschaft zu sagen, lass es uns gemeinsam lösen, vielleicht auch durch finanzielle Anreize. Und es hat halt nicht funktioniert. Und irgendwann kommt dann halt einfach der Punkt, wo wir sagen, jetzt funktioniert nur noch der Rechtsweg. Und es hat sich dann ja auch gezeigt, wir waren dann ja auch vor Gericht erfolgreich. Wir haben im letzten Jahr, im Jahr 2025, vor dem Bundesverwaltungsgericht, aus dem höchsten Verwaltungsgericht in Deutschland, in Leipzig, zwei große Verfahren gewonnen nach jahrelangem Rechtsstreit. Da ging es darum, dass die Nitratrichtlinie eingehalten wird und dass die Wasserrahmenrichtlinie eingehalten wird. Und so ein höchstes Gericht, das entscheidet da jetzt nicht nach Jux und Dollerei, sondern die haben sich ganz, ganz viele Experten angehört und waren aber am Schluss dann doch eindeutig der Meinung, hier liegt ein klarer Rechtsverstoß vor. Und die zuständige Behörde, in diesem Fall das Ministerium, muss jetzt dafür sorgen, dass das Recht eingehalten wird.
Ich finde diese juristischen Wege total spannend. Zum einen natürlich, weil ich als Ingenieurin den juristischen Prozessen immer etwas eher weiter weg bin, auch diese Verfahren dann doch sehr komplex wirken. Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, Sie hatten als Deutsche Umwelthilfe in letzter Zeit große Erfolge erzielt. Und ich glaube, der Erfolg, der uns, oder zumindest ging es mir so, am präsentesten ist der Erfolg rund um das Thema Klimaschutz. Und Sie haben ja mit verschiedenen Aspekten beim Thema Klimaschutz genau an dem Punkt angesetzt, dass Sie sagen, wir haben Gesetze, wir haben Richtlinien, aber wir tun nicht ausreichend dazu. Vielleicht können Sie uns noch mal einordnen, wie kann man die Bundesregierung verklagen, wie geht's Ihnen damit und wie fühlt sich am Ende ein Ende eines solchen Verfahrens an? Sie hatten es angesprochen, sind viele, viele Jahre. Und was, und das ist dann die Folgefrage, kann man denn jetzt mit diesem Erfolg tun? Oder was müssen andere tun?
Es gab ja im Jahre 2021 dieses wirklich spektakuläre Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das sind viele junge Menschen, damals von Fridays for Future. Die haben wir und auch andere Umweltverbände unterstützt vor das Bundesverfassungsgericht. Und das Verfassungsgericht hat dann gesagt, Klimaschutz ist eine Frage der Gerechtigkeit. Also Klimaschutz ist unausweichlich, weil uns das wandelnde Klima irgendwann dazu zwingen wird zu handeln. Und das sind dann vielleicht auch bestimmte Einschnitte notwendig und das muss man gerecht verteilen. Also man kann das nicht alles auf die zukünftigen Generationen schieben, zu sagen, na, wir selber lassen es uns jetzt gut gehen und die zukünftigen Generationen haben Pech gehabt. Die müssen dann eben entsprechende dann Einschränkungen in ihrem Mobilitätsverhalten oder wie sie heizen dann einfach hinnehmen. Und da wurde dann dieses Prinzip der intergenerationellen Gerechtigkeit geschaffen durch das Bundesverfassungsgericht. So. Und das ist ein sehr wichtiges rechtliches Prinzip. Und was heißt es denn konkret? Jetzt hat die Bundesregierung damals gesagt, wir erlassen ein Klimaschutzgesetz. Und wir erlassen ein Klimaschutzgesetz dann auch mit Zähnen, mit klaren Zielen, mit Zielen für den Verkehrssektor, für den Gebäudesektor, für die Industrie, für die Kraftwerke, für die Landwirtschaft, dass dann auch messbar ist, wer macht genug und wer nicht. Und dieses Gesetz ist ja dann das Gesetz der Bundesregierung. Das hat der Deutsche Bundestag damals verabschiedet. Übrigens eine große Koalition damals aus Union und SPD. Und wir verlangen nicht mehr, als dass die Bundesregierung sich an ihre eigenen Gesetze hält. Und das behaupte ich ja jetzt nicht, sondern die eigenen Daten der Bundesregierung, das Umweltbundesamt, der Expertenrat der Bundesregierung sagt, dass alle diese Ziele oder zumindest die meisten weit verfehlt werden. Das heißt doch, die Bundesregierung muss mehr tun. Und das haben wir vor Gericht eingefordert und da haben wir gewonnen, weil das für die Richterin, die wir hier hatten und dann eben auch für das Bundesverwaltungsgericht einfach genauso, wie ich es Ihnen jetzt erzählt habe, auch nachvollziehbar war. Eine Regierung, die ihr eigenes Gesetz nicht einhält, muss mehr machen, die muss sich mehr anstrengen. Und jetzt sind wir natürlich in der Situation, wir haben dieses Gerichtsurteil und jetzt beginnt der politische Teil, dass natürlich wir schon hoffen müssen, dass eine Regierung sich auch an höchstrichterliche Urteile hält und dass die Menschen in diesem Land spätestens bei der nächsten Wahl, aber auch gerne davor der Regierung sagen, ihr müsst euch schon an die Gesetze halten und an Gerichtsurteile bitte auch, weil ich kann das ja nicht selber durchsetzen. Ich kann hier jetzt keinen Schutzmann schicken und Mitglieder der Bundesregierung verhaften oder ich kann jetzt hier auch nicht dafür sorgen, dass irgendwo ein Tempolimit eingeführt wird. Ich kann ja keine Schilder an die Autobahn stellen als Deutsche Umwelthilfe. Ich kann es ja vielleicht einmal machen, aber dann wird es gleich wieder abgebaut. Deswegen baut es schon auch sehr darauf, dass wir hier weiterhin einen funktionierenden Rechtsstaat haben.
Was ist denn so Ihr Eindruck, wenn Sie jetzt so ein Verfahren durchlaufen? Stoßen Sie da auf große Zustimmung? Kriegen Sie massive Anfeindungen, Gegenwehr? Was findet da so statt?
Es gibt ganz, ganz viel Unterstützung in Deutschland für konsequenten Klimaschutz. Das merke ich immer wieder. Wir kriegen ganz viele Zuschriften. Ich kriege auch aus den Ministerien, zum Beispiel aus dem Bundesumweltministerium, die Leute drücken uns heimlich die Daumen.
Ja.
Die wollen, dass wir da auch gewinnen. Und Das auch von Verbänden wie Ihnen kriegen wir dann auch wirklich ganz viel Rückenwind. Und da gibt es schon auch die Hoffnung, dass wir das jetzt durchfechten und dass wir vor Gericht erfolgreich sind, dass sich endlich was ändern. Es ist natürlich so, dort, wo es dann um konkrete Maßnahmen geht, gibt es dann ab und zu mal Gegenwind. Ich sag mal, die deutsche Autoindustrie ist nicht begeistert vom Vorschlag, ein Tempolimit einzuführen. Die Betreiber von Gaskraftwerken sagen auch, die würden wir gerne bauen. Und wenn die DOH uns da jetzt dauernd hier in die Quere kommt, freuen wir uns nicht. Aber diesen Gegenwind halten wir aus.
Okay. Ja, wir sind ja jetzt gerade hier auf der IFAD in München. Und Sie haben ja neben der Bundesregierung auch schon ein paar Bundesländer für den nicht ausreichenden Klimaschutz angeklagt. Jetzt habe ich nachgelesen, dass unter anderem Bayern auch ein Bundesland ist, bei dem Sie der Meinung sind, hier wird noch nicht ausreichend getan. Wie unterscheiden sich denn solche Klagen auf Bundes- und Landesebene? Gibt es überhaupt Unterschiede oder ist eigentlich der Kern gleich?
Jetzt ist es ja so, es gibt in unserem föderalen System Dinge, für die ist der Bund zuständig und Dinge, für die ist das Land zuständig. Und jetzt kann ich natürlich ein Bundesland wie den Freistaat Bayern, von dem kann ich jetzt nicht verlangen, dass er Dinge erledigt, die er überhaupt nicht erledigen kann. Also die Grundzüge der Energiepolitik macht zum Beispiel die Bundesregierung und nicht der Freistaat Bayern. Trotzdem kann ein Land ganz viel bewegen. Es gibt eigene Landesförderprogramme, es gibt die regionalen Verkehrsverbünde, es gibt den Naturschutz, auch der natürliche Klimaschutz, also zum Beispiel durch die Wiederaufforstung von Wäldern, durch die Renaturierung von Mooren, können Bundesländer ganz, ganz viel auch konkret für den Klimaschutz tun. Und da muss man sagen, klaffen zum Beispiel beim Freistaat Bayern, aber auch bei anderen Ländern Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ja ein Mensch mit vielen Facetten, der seine Meinung auch das eine oder andere schon mal geändert hat. Viele erinnern sich vielleicht noch an das schöne Bild, als Herr Söder im Münchner Hofgarten einen Baum umarmt hat. Ich habe in der letzten Zeit mehr Dönerbilder als Baumbilder von ihm gesehen. Aber aus der Baumphase stammt das strenge bayerische Klimaschutzgesetz, das Bayern mit dem Ziel, dass Bayern als erstes Bundesland schon bis zum Jahre 2040 klimaneutral sein möchte.
Und das ist ja schon.
Da haben wir damals gesagt, das ist ein Wort, gutes Ziel, sehr lobenswert. Leider ist es bei dem Ziel geblieben und getan hat er eher wenig. Also Bayern ist doch in einigen Bereichen, zum Beispiel beim Ausbau der Windenergie, beim Ausbau der Stromnetze, die jetzt auch erneuerbaren Strom nach Bayern transportieren würden, hinten dran. Bayern wehrt sich gegen den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Also da gibt es eine Lücke zwischen Worten und Taten und deswegen haben wir das Land Bayern, was sich in seinem Gesetz auch selber vorgegeben hat, ein Maßnahmenpaket zum Klimaschutz, ein Aktionsprogramm vorzulegen, das aber nicht gemacht hat, jetzt gerichtlich aufgefordert, das doch mal zu tun, also den Worten Taten folgen zu lassen. Jetzt schauen wir mal, wie die bayerischen Gerichte das bewerten. Ich bin da ganz optimistisch.
Wir werden sehen, vielleicht bei einem zweiten Gespräch dann auch mal noch mal tiefer einsteigen. Jetzt würde ich aber gerne von den Klageverfahren noch mal zu einem etwas schöneren Thema wechseln, bevor wir zum Ende kommen. Ein Thema, mit dem Sie sich bei der Deutschen Umwelthilfe ja auch vertieft beschäftigen, sind die sogenannten LULUCF-Aspekte. Vielleicht kurz für unsere Zuhörenden. LULUCF steht für Landnutzung, Landnutzungsänderung, Forstwirtschaft. Also gemeint ist so der ganze Bereich, in dem bilanziert wird, welche Treibhausgaseffekte Flüsse durch die Nutzung von Flächen haben, Emissionen, aber auch Kohlenstoffbindung. Zum Beispiel im Wald, Ackerland, Grünland, Feuchtgebiete. Und für uns als Wasserwirtschaft eben interessant, weil bei diesen Flächen geht es am Ende ja nicht nur um Zahlen, sondern um reale Funktionen. Das Thema Wasserrückhalt, Kühlung, Grundwasserneubildung, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Wenn wir jetzt auf diesen ganzen Themenkomplex sprechen, was wird aus Ihrer Sicht in diesem Themenkomplex noch derzeit unterschätzt und welche Maßnahmen ergreifen Sie von der Deutschen Umwelthilfe, um diesem ganzen Themenbereich noch mehr Gewicht zu geben?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Klimaziele, weil abgesehen vom Schutz der Natur, dem Schutz unseres Wassers, viele andere Dinge nicht erreichen können, indem wir allein technische Maßnahmen durchführen. Also hier auf der IFAD sieht man ja, was es für tolle technische Lösungen gibt, aber die Technik allein wird es nicht richten. Wir können Klimaschutz nur mit der Natur schaffen, indem wir gemeinsam mit der Natur dafür sorgen, dass die Ökosysteme, die Wälder, die Böden, die Gewässer, die Meere auch wieder den Kohlenstoff, den wir freigesetzt haben, in den letzten 200 Jahren auch wieder aufnehmen, weil die kommen ja aus den Ökosystemen. Teilweise tief gespeichert, fossil abgelagerte Kohle, Gas, aber teilweise eben auch aus den Wäldern, aus den trockengelegenen Wiesen. Wir sollten, bevor wir anfangen, uns ungeheure teure technische Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und Speicherung irgendwo in alten Bergwerken oder Salzstocken zu überlegen, sollen wir doch einfach mal die Kohlenstoffspeicher, die wir haben, wieder pfleglicher behandeln. Also lebendige Wälder, lebendige Flüsse, lebendige Böden, da ist ganz, ganz viel verloren gegangen und das ist relativ kostengünstig, auch im Vergleich zu diesen anderen technischen Maßnahmen. Und es tut dann eben zusätzlich auch was für die Natur, fürs Wasser, für eine naturnahe Landwirtschaft. Also es hat ganz viele zusätzliche positive Effekte. Und eines der wirklich tollen Programme der Bundesregierung, die ich jetzt hier auch mal loben möchte, es wird ja immer gerne kritisiert, aber da lobe ich mal die letzte Bundesumweltministerin Steffi Lemke, hat ein ganz tolles Programm eingeführt, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das eben sagt, ihr kriegt jetzt Förderung, zum Beispiel, wenn ihr ein Moor wieder renaturiert. Und der jetzige Bundesumweltminister Carsten Schneider hat auch gesagt, das führe ich fort. Das ist eine tolle Initiative, davon brauchen wir mehr.
Kurzer Spoiler an dieser Stelle, Steffi Lemke wird auch bald Gast bei mir im Podcast sein und dann werde ich Sie darauf ansprechen, was sie dort initiiert hat und dann können wir vertiefen.
Da können Sie ja gleich sagen, dass ich Sie gelobt habe,
genau.
Aber da ist sie wahrscheinlich nicht überrascht,
genau.
Weil das habe ich auch schon öffentlich gemacht.
Super. Ja, Herr Müller-Grinner, wir könnten noch Stunden weitersprechen, aber ich würde an dieser Stelle Ihnen gerne drei kurze Fragen zum Abschluss unserer Folge stellen. Und die erste wäre: Eine Maßnahme im Gewässerschutz, die unspektakulär ist, aber viel bewirkt. Was ist das Ihrer Meinung nach?
Ein renaturierter Bach in jedem Landkreis in Deutschland.
Oh ja, da haben wir im Übrigen wir zeichnen einmal alle 3 Jahre, wahrscheinlich alle 2 Jahre den Gewässerentwicklungspreis aus. Und da durfte ich von der DWA Renaturierungsmaßnahmen besuchen und die waren alle so beeindruckend. Insbesondere ein Projekt, wo ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement reingeflossen ist. Infos auf unserer Homepage, stimme ich Ihnen total zu.
Laden Sie mich doch einfach das nächste Mal mit dazu ein, dann schauen wir uns das gemeinsam an.
Das mache ich sehr gerne, das ist hiermit dokumentiert. Ein Punkt, den die öffentliche Debatte regelmäßig übersieht.
Sie übersieht, dass Klimaschutz nicht nur kostet, sondern dass verpasster Klimaschutz viel mehr kostet. Also letztendlich sind das die besten Investitionen in unsere Zukunft, die wir tätigen können.
Okay. Und abschließend Ihre Botschaft an alle, die mit Wasser arbeiten.
Das, was wir hier auf der IFAD sehen, wirklich die tollen technischen Lösungen, die es hier für sauberes Wasser gibt, ist das eine. Aber was wir auch brauchen, ist ein sorgsamerer Umgang mit unserem Wasser. Unser Wasser ist ein knappes Gut. Es ist eines unserer wertvollsten Güter. Es ist unser Lebensmittel Nummer 1. Lassen Sie uns alle sorgsam damit umgehen.
Schöne Botschaft, die nehmen wir gerne mit. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Auch diese besondere Erfahrung hier in diesem Glaskasten auf der IFAD aufzuzeigen. Ich nehme mit, Wasser ist ein Frühwarnsystem und aber gleichzeitig auch ein Vertrauensanker. Schutz entscheidet sich zum einen auf dem Papier, aber insbesondere im Vollzug. Und dort, wo Umsetzung wirklich gelingt, wird Umwelt- und Klimapolitik konkret, aber insbesondere wirksam. Das war Kanal Royal, der Podcast der DWA mit einer Live-Folge von der IFAD in München. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns, teilt sie gerne mit Familie, Freunde, Kolleginnen und Kollegen und lasst uns gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig, engagiert und vor allem wasserbewusst.